请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 13. Dezember 2025 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. In Reise durch Taiwan führt uns Nicholas heute nach Nantou, zu einem der bekanntesten Reiseziele in Taiwan, dem Sonne-Mond-See. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Kulturpanorama. Vergangene Woche habe ich mit meiner Kollegin Juliane Miller über den jüngst erschienenen Film Left-Handed Girl oder auf Mandarin Zur Pierre Nü Hai gesprochen. Im ersten Teil des Gesprächs ging es vor allem darum, wie und warum der Film alle Dinge, die sich besonders taiwanisch anfühlen, komprimiert verpackt. In diesem zweiten Teil sprechen wir über zentrale Themen des Films. Es geht um Betelnüsse, taiwanische patriarchale Familiendynamiken und Linkshändigkeit. Viel Spaß beim Zuhören. Ein weiteres Thema im Film sind Betelnüsse. Wie anfangs erwähnt, arbeitet die ältere Tochter im Film an einem Betelnussstand. Betelnüsse sind in Taiwan ein wenig wie Kokablätter in Südamerika, würde ich sagen. Es ist eine Pflanze, die für ihre aufputschende Wirkung gekaut wird. Betelnuss macht einen wach und auch ein bisschen warm. Ich habe es schon ausprobiert, musste ganz schön schwitzen. Färbt aber auch den Speichel sehr rot. Und wegen der Wirkung wird es vor allem viel von Taxifahrern, LKW-Fahrern, Handwerkern und so weiter gekaut. Die Betelnuss ist allerdings auch extrem schlecht für das Zahnfleisch, weswegen man viele Leute, vor allem mittleren oder älteren Alters, sieht, die zum einen sehr rotes Zahnfleisch haben und zum anderen nur wenige Zähne noch. Früher wurden Betelnüsse häufig von sehr knapp bekleideten Frauen verkauft. Binlang Xishi wurden sie genannt oder werden sie genannt. Binlang bedeutet Betelnuss und Xishi ist der Name einer legendären Schönheit aus dem antiken China. Ja, weißt du denn warum oder hast du eine Vermutung, warum Betelnüsse immer von solchen Frauen verkauft werden oder wurden?
Na, Sex sells. Also mittlerweile ist es ja überhaupt nicht mehr häufig, zumindest nicht in Taipei. Also die Frauen, die ich sehe, die Betelnüsse verkaufen, die sind ganz normal gekleidet und auch irgendwie sehen ganz normal aus. Zur Arbeit des Betelnussverkaufens gehört ja quasi, die Betelnüsse so zuzubereiten. Die werden mit so einem Pulver zusammen in Blätter eingerollt.
Ja, mit so einer Paste in die Blätter geklebt und dann eingerollt.
Genau. Also ich habe tatsächlich in Taiwan noch nie Betelnüsse gekauft auch. Das ist auch nichts, was jetzt irgendwie Menschen in meinem Umfeld kauen würden. Also wie du nicht sagst, ist eher auch Handwerker, Taxifahrer. Ich kann mir halt vorstellen, dass das früher so eine gewisse Kultur war. Ich weiß aber nicht, wo das genau herkommt, dass es ausgerechnet hübsche junge Frauen waren.
Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Kultur draus geworden. Ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren. Das ist natürlich kein Thema, was jetzt irgendwie wissenschaftliche Forschung dazu hätte. Aber was ich häufiger gelesen habe, ist, dass Betelnüsse halt alle gleich sind. Also es gibt da kein großes Alleinstellungsmerkmal, anders als jetzt bei Kaffee oder Tee. Ja, und weil es so viele Stände gibt, versuchen die sich dann halt abzusetzen, indem sie besonders attraktive Verkäuferinnen einstellen. Das ging dann vor allem in den 90er und frühen 2000er Jahren so weit, dass viele Verkäuferinnen nur im Bikini waren oder in Unterwäsche und der Laden war dann häufig in einer Art Glaskasten. In den frühen 2000ern hat die Regierung dann oder die Politik allgemein angefangen, da ein bisschen durchzugreifen und hat Regeln eingeführt. Und zwar durfte man dann nicht mehr den Busen, den Bauch oder den Po offen zeigen. Das ist alles, es hat jetzt keine feste Gesetzesgrundlage, aber es wurde dann so von der Polizei quasi angewendet. Es wurde häufig auch mit Verkehrssicherheit argumentiert, weil viele der Stände direkt an der Straße waren und das würde die Autofahrer ablenken.
Ja, einer der Gründe, dass quasi in dem Film die Betelnussfrauen so prominent sind, könnte auch daran liegen, dass das Drehbuch des Films einfach schon 20 Jahre alt ist. Das heißt, damals war das noch ein größerer Teil des Alltags in Taiwan und da hat sich eben so erhalten, weil es eben schon einen gewissen Teil der Geschichte auch ausmacht.
Ein wirklich wichtiges Thema im Film ist die patriarchale Tradition in vielen Familien hier in Taiwan und die ungleiche Behandlung von Töchtern und von Söhnen. Im Film zeigt die Großmutter ganz offen, dass sie ihren Sohn mehr liebt als ihre Töchter. Da gibt es eine Szene bei einer Geburtstagsfeier zum Beispiel. Da möchte die Großmutter unbedingt neben ihrem Sohn sitzen und sie sagt, wie toll sie ihn findet und stellt ihn quasi zur Schau. Das ist auch etwas, das ich in meinem Freundeskreis erlebt habe, also bei Freundinnen, die zu Hause eine Mutter haben, die ihren Bruder einfach lieber haben und auch besser behandeln. Die müssen zum Beispiel dann, die Söhne müssen weniger im Haushalt machen und noch wichtiger, sie werden bei Erbschaft ganz anders behandelt. Im Film gibt es eine Szene, da wird gesagt, dass die Großmutter das Haus bereits noch während sie lebt ihrem Sohn vermacht hat und die Töchter nichts abbekommen. Ich denke, es ist heute immer noch ein wenig so in meinem Freundeskreis. Ich habe eine Freundin, die hat mir erzählt, dass ihrem jüngeren Bruder auch jetzt schon das Haus der Familie vermacht wurde, obwohl noch beide Eltern leben und obwohl er zwei Schwestern hat und die davon halt nichts abbekommen. Die Großmutter rechtfertigt das im Film, indem sie sagt, verheiratete Frauen sind wie verschüttetes Wasser. Das ist ein Sprichwort, das hört man relativ häufig in der chinesischsprachigen Welt, glaube ich. Zumindest habe ich chinesische Verwandten, die mir das auch schon so gesagt haben.
Also mit der Heirat schwindet quasi diese Familienbande und die Frau wird eben Teil der Familie des Mannes.
Genau.
Ja.
Im Film, denke ich, sieht man, dass die Mutter das noch einfach hinnimmt, mehr oder weniger. Aber die ältere Tochter rebelliert dagegen ein bisschen. Also vielleicht gibt es einen Wandel.
Ja, ist ja generell so, dass der Film sich sehr stark auf diese Frauen aus mehreren Generationen konzentriert eben. Und Männer eigentlich eher so Probleme machen, so am Rande. Aber diese Frauen dann eben auch alle ja ihren ganz eigenen Weg sozusagen gehen und sich irgendwie, man möchte jetzt nicht sagen, alleine auf sich gestellt sind. Sie unterstützen sich gegenseitig ein bisschen, mehr oder weniger. Mhm. Aber ja, sie haben alle mit ihren eigenen Problemen auch zu kämpfen.
Ja, ein letztes Thema, über das ich gerne noch sprechen möchte, das im Film vorkommt und das auch im Titel des Filmes ist, ist das Symbol der linken Hand oder die Symbolik der Linkshändigkeit. Die Regisseurin selber ist Linkshänderin. Das wurde ihr jedoch früh schon aberzogen. Im Film ist die jüngste Tochter, die ungefähr 9 Jahre alt ist, Linkshänderin. Und der Großvater schimpft mit ihr, weil sie alles mit der linken Hand macht. Er sagt, es wäre die Teufelshand. Etwas Ähnliches gab es ja früher eigentlich auch in Deutschland. Also zumindest wurde es einem häufig aberzogen, die linke Hand zu benutzen. Jedenfalls ist es ja in vielen Kulturen so, auch in der Sprache, links ist meistens irgendwas Schlechtes. Links sein, Recht, Rechtschaffenheit und so weiter. Ähnliches gibt es auch auf Chinesisch. Ich denke, in wenigen Ländern wurde es so konsequent aberzogen, wie wahrscheinlich in asiatischen Ländern. Eine Statistik, die ich dazu gefunden habe, spricht davon, dass China das Land ist mit den wenigsten Linkshändern, also mit nur 2,64%, und Taiwan ist Platz 5 mit 5,16%. Dazwischen liegen Indonesien, Vietnam und Hongkong. Heutzutage kann man statistisch beobachten, dass über die letzten Jahre und Jahrzehnte immer mehr Linkshänder aufgetaucht sind. Das ist wahrscheinlich nicht damit zu erklären, dass sich genetisch irgendwas verändert hat, sondern einfach, dass es jetzt weniger aberzogen wird oder gar nicht mehr. Daran würde man im Umkehrschluss erkennen, dass es in Taiwan und China und anderen asiatischen Ländern vor noch relativ kurzer Zeit weiterhin aberzogen wurde. In Deutschland liegen wir heutzutage bei ca. 10,6% Linkshändern. Was denkst du, wofür könnte das Linkshändersein in diesem Film eine Metapher sein?
Ja, ich glaube, es geht halt auch ein bisschen um Konformität einfach, die halt in asiatischen Familien zum Teil nochmal stärker erwartet wird auch. Und dann ist es eben nicht so wichtig, dass das Mädchen eben eine Veranlagung dazu hat, mit links zu schreiben, sondern es geht darum, konform zu sein, wie die anderen zu sein. Und da, es fängt halt früh damit an. Also als Kind muss sie ändern, mit welcher Hand sie schreibt und dann später sich in allen anderen möglichen Lebensbereichen wahrscheinlich noch vorschreiben lassen, wie sie zu leben hat.
Ich denke auch, die Umerziehung, was Linkshändigkeit angeht, ist eine Metapher oder ein Zeichen dafür, dass Familien in Taiwan einen großen Einfluss auf das Individuum haben und das vor allem bei Frauen, so sagt die Regisseurin, Frauen dürfen häufig nicht ihr natürliches Selbst sein, so formuliert sie es.
Also das würde ich jetzt zum Ende vielleicht noch anmerken, darüber konnten wir jetzt nicht reden. Es gibt aber am Ende des Films schon ein Ereignis, was nochmal die Sicht auf die Charaktere untereinander auch nochmal sehr verändert, was ich auch sehr schön fand. Ich finde das immer schön, wenn du einen Film schaust und dann am Ende passiert etwas, wo du durch die Geschichte nochmal in einem anderen Licht siehst. Und genau, also um jetzt niemanden irgendwie das Ende vorwegzunehmen, reden wir jetzt nicht darüber. Aber ich würde sagen, dieses Ereignis am Ende zeigt dann eben auch nochmal sehr eindrücklich, welchen Einfluss diese Erwartung auf das Leben der Frauen auch hat und wie einschränkend das sein kann, aber gleichzeitig wie befreiend es dann aber auch sein kann, aus diesen Erwartungen auszubrechen. Hm.
Ja, ich denke, das ist ein sehr schönes Ende. Für alle, die sich den Film anschauen, wünsche ich viel Spaß beim Gucken und vielen Dank, Juliane, für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Radio Taiwan International. Ich bin's mal wieder, Kirill, und wir sind hier mit einer neuen Ausgabe des Reisemagazins Reisen in Taiwan. Und ich habe einen neuen Gesprächspartner hier gefunden, hier an Zhengda, an der Zhengda Universität. Und das ist der Nikolas. Hallo, Le.
Ja, moin. Ich bin Nikolas. Ich studiere Sinologie seit knapp 3 Jahren. Bin Austauschstudent an der NCCU, der Zhengda.
Genau.
Und ich werde heute ein wenig über den Sun Moon Lake, also den Sonne-Mondsee, erzählen.
Richtig, sehr gut. Zentral gelegen, mitten im taiwanischen Gebirgsmassiv, einer der höchsten Seen Taiwans im Übrigen. Da war ich auch öfters. Ist nicht so, dass man ihn leicht erreichen kann, dass man einfach mal sagt, so, wir fahren jetzt mal dahin. Da sollte man sich schon ein bisschen viel Zeit mitnehmen, weil allein die Hinfahrt ist schon ein bisschen aufwendig, kurvenreich. Geht ja den Berg hinauf und so. Ach so, aber sagen wir mal, wo ist er denn überhaupt gelegen, der Sonne-Mondsee?
Also der Sonne-Mondsee ist in der Nähe von Taichung, ungefähr die Mitte von Taiwan.
Genau, also so im Mittelgebirge, aber es gehört zum County Nantou nicht, also genau. Es gehört nicht zu Taichung. Trotzdem sehr nah an Taichung gelegen, richtig?
Ja, sehr, ja, sehr nah.
Genau, und die alte Diskussion flammt immer wieder auf, warum heißt der Sonne-Mondsee denn so? Hast du da so eine Idee?
Ist wirklich eine Idee. Die habe ich selbst nicht. Also es gibt ja die Theorie, okay, es liegt an der groben Form von dem See, die man wohl irgendwie erahnen kann. Das ist jetzt nicht wirklich etwas, was ich selbst gesehen habe.
Ja.
Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es vielleicht irgendwas zu tun hat, wie Sonne und Mond vielleicht von dem See reflektiert sind oder was für eine, tatsächlich, ich muss auch sagen, eine sehr schöne Sicht auf, wenn das Wetter natürlich mitmacht, ja, auf den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang macht.
Hat. Ja, genau, richtig. Also manchmal hat man da auch Nebelmeere, die man so ein bisschen, yep, beobachten kann, die da die Sonne verschlucken oder ausspucken, wie ja, man es halt so sagt, richtig. Und vielleicht soll es ja auch so ein bisschen auf das Mystische, auf die Mystik des Sonne-Mondsees ansprechen, die man da ja auch erlebt. Der Sonne-Mondsee, wie gesagt, ist so ein bisschen entlegen, wenn man so ein bisschen fernab des Alltagstrubels, des Städtetrubels Taiwans entfliehen will. Was hast du da so auf deiner Reise gemacht?
Der Sonne-Mondsee lag auf meiner Reise direkt nach Taichung. Also wir sind, ja, als ich mit meiner kleinen Reisegruppe, wir sind von Taichung aus zum Sonne-Mondsee gefahren. Unser erster Plan war, einmal mit dem Fahrrad um den Sonne-Mondsee herumzufahren. Das sind etwa, lass mich lügen, 33 Kilometer.
Mhm.
Ich würde fast schon so serpentinmäßig sagen, es ist überraschend anstrengend, wenn man es mit einem normalen Fahrrad macht. Die kann man sich vor Ort dann ausleihen für eine, je nachdem, was für ein, wie toll das Fahrrad sein soll, ob es ein Elektrofahrrad sein soll, wie angenehm man die Reise sein soll.
Je aber nachdem, ich, ja, kann mir vorstellen, es hat nicht viel Steigungen jetzt. Also
tatsächlich ab, schon.
Ach, du hattest schon.
Sehr viele. Okay. Also ich muss sagen, ich fand das schon sehr anstrengend. Sehr spaßig, aber ich würde das wirklich, hat mich ein bisschen so an Italien erinnert, wenn ich ehrlich,
also,
bin.
Italien, also so, auch so das bergische Land von,
genau,
Italien.
Genau, so das bergische.
Ja, okay, ich habe es noch nicht gemacht und 33 Kilometer ist natürlich doch schon ein ganzes Stück, also ein Tag sollte, genau, man schon für einen Plan. Habt ihr, aber ihr habt es nicht im Sommer gemacht.
Nee, also, das haben wir Herbst, das ist eher herbstlich gewesen.
Ja, genau, so was Anstrengendes würde man dann doch nicht zu taiwanischen Sommern empfehlen. Was der Sonne-Mondsee natürlich auch anbieten könnte, möchte man meinen, wäre Schwimmen. Aber Schwimmen ist die meiste Zeit des Jahres tabu, so viel ich das weiß. Ja.
Der Sonne-Mondsee ist ein heiliger See für die Ureinwohner.
Ja, das Tau-Volk, die der Stamm heißt Tau. Ja, genau.
Es ist ein heiliger See, deshalb man darf eigentlich nicht in diesem See schwimmen. Mit Ausnahme, sofern ich es weiß, von einem einzigen Tag. Und witzigerweise waren wir genau an dem Tag da. Und das heißt auch, dass besonders viele Touristen zu dem Zeitpunkt da sind. Man kann die dann ganz nett sehen, wie die alle so ein bisschen mit ihren Schwimmequipment, die haben so, ich weiß nicht genau, was es war, aber die hatten solche Plastikteile, damit man besser schwimmen kann, damit man nicht so einfach untergeht. Genau, die sind halt nur an diesem einen Tag möglich und das ist halt vor allem dann sehr, sehr voll. Den Unterschied zum darauf folgenden Tag ist sehr bemerkbar.
Ja, okay. Ja, okay, geschwommen hast du wahrscheinlich nicht. Hast du denn eine Bootsfahrt mal gemacht?
Ja, genau. Ich habe die Bootsfahrt einmal um den See rum gemacht. Es gibt die sozusagen Bootsfähre, würde ich sagen. Mit Ausnahme von dem kleinen, von so paar kleinen Inseln im See selber. Die führen einmal drumherum, einmal zu einem Tempel, von dem man auch ganz gut wandern kann. Dann zu einer weiteren Stadt mit der Gondel.
Ja, richtig, okay. Ich glaube, das ist auch die größte Siedlung da so am Sonne-Mond-See.
Die ist auch jedes Mal, dass ich da war, voll. Da sind sehr viele Menschen.
Ja.
Kann ich aber auch empfehlen, ist eigentlich ganz nett.
Ja, und richtig, auch zum Essen, also zum Niedersetzen. Und natürlich gibt's auch das 7-Eleven da, was in Taiwan dann immer so eine Oase ist nach einer anstrengenden Radfahrt. Genau. Ja, genau, richtig.
Aber ich würde auch die eher lokaleren Orte empfehlen.
Aha, okay.
Zum Essen. Klar, es ist touristisch, muss man sagen. Das sieht man auch an den Preisen und teilweise auch an dem, was manche von den Läden, es gibt halt zum Beispiel in einer Straße die 3-4 Eisstände. Das sieht man sonst vielleicht nicht unbedingt. Und es ist halt auch nicht so shaved Eis, sondern eher halt Eiscreme-mäßig. Man merkt, dass es sehr touristisch ist.
Ja, richtig. Da wären wir ja auch schon beim Essen so ein bisschen. Was gibt's da so? Ich kann mir vorstellen, das sind so die kulinarisch, hat es so diese Fischspezialitäten zu bieten?
Gibt es auf jeden Fall auch.
Ja.
Ich finde, es ist eher so ein bisschen, gibt es auf jeden Fall. Aber ich finde, es ist schon, kann man ein bisschen mit Taipei auch vergleichen. Ich fand es jetzt nicht besonders sehr spezifisch auf Fisch bezogen. Aber auch wenn ich gerade gesagt habe, dass es schon eher touristisch ist, wenn man schon in ein Restaurant geht, was eher lokaler ist, dann ist das Essen auch eher taiwanesischer Art.
Und natürlich auch Tee. Es gibt dann besondere Teesorten, die da angebaut werden. Da auch gereicht. Das sind so die Spezialitäten so vom Sonne-Mond-See jetzt speziell. Und dann gibt's so das ganz indigene Essen der Taos wieder. Das habe ich jetzt aber jetzt auch nicht so im Speziellen ausprobiert. Aber so an Sehenswürdigkeiten, du hattest ja die Tempel erwähnt.
Genau.
Es gibt da diesen Konfuzius-Tempel, den ich immer wieder erwähne, wo ich vor meiner Diplomarbeit dann nochmal den Konfuzius um Mithilfe angefleht habe, sozusagen. Und ja, die Diplomarbeit hatte ich auch damals geschafft. Das war jetzt schon vor fast 25 Jahren. Ja, richtig, also es hat gewirkt. Also es gibt die Tempel einerseits. Hast du da welche besucht?
Ich habe einige besucht. Ja. Drei sogar sind mir besonders im Kopf geblieben. Der erste Tempel ist mehreren Göttern gewidmet. Also die meisten Tempel sind natürlich mehreren Göttern gewidmet, aber der war meiner Meinung nach war sehr verwirrend, zu wem man genau dort beten soll. Für mich kam es so vor, als wäre es Guan Yu, also der chinesische General, Gott, Gott.
Okay, das spielt jetzt in deine Studienrichtung so ein bisschen mit rein. Also muss ja auch in dem Falle nochmal um eine Nummer interessanter gewesen sein. Es hat ja viel mit deinem Studiengang zu tun sogar.
Genau. Der Tempel allgemein ist wirklich wunderschön, fand ich. Es gibt auch so einen kleinen Matchmaking-Gott, man theoretisch einen Liebespartner finden könnte. Was mich persönlich aber auch sehr interessiert hat, dass, ich weiß nicht, ob es zum hinteren Teil vom Tempel gehört, man hat so eine riesige Wand auf verschiedene Terrassen unterschieden, hat man, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es mir nicht ganz durchgelesen, das Ding ist gewaltig, Das ist wirklich, ich glaube, man könnte fast einen ganzen Tag dran sitzen, nur versuchen, das einmal um den halben Tempel rumzulaufen und nur dieses, ich denke, es ist die, zu lesen, ich denke, es ist die Geschichte von Guan Yu.
Okay.
Genau weiß ich es nicht, aber es ist sehr, ich finde es sehr eindrucksvoll zu sehen, wie viel, was für eine Arbeit und was dahinter steckt, was die Menschen, wo die Menschen hinter sitzen, wofür sie, was sie dann, um das dann anzubeten sozusagen.
Ja,
um dann.
Ja, das zu realisieren, ja, genau. Richtig, ja. Genau. Du hast wahrscheinlich auch diesen Pagodenturm besucht, genau. Oder sogar bestiegen. Der ist ja nicht, der hat ja schon eine gewisse Symbolik, der ist ja nicht einfach nur so dahin gebaut worden. Kennst du die Geschichte von dem?
Ich kenne die Geschichte nur so grob. Also ich meine, das hatte mit Chiang Kai-shek zu tun, richtig?
Ganz richtig, ja.
Irgendwie zu der Zeit, als sie gerade aus dem Festland geflohen sind.
Genau.
Ich meine, es war irgendwie, dass er sich an die Landschaft im Festland China in der Volksrepublik erinnert hat.
Genau, richtig. Also er hat das als seine Residenz gesehen, weil die Landschaft ihn doch sehr an seine Heimat in China erinnerten. Und dann hat er diesen Turm gebaut, aber den hat er nicht einfach so aus Spaß gebaut. Es hatte eine gewisse, war für eine gewisse Person, weißt du welche?
Seine Mutter?
Richtig, es war seine Mutter, die noch in China war zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und von der nichts über ihr Schicksal wusste, wurde sie drangsaliert, wurde sie vielleicht interniert und sowas. Und er machte, glaube ich, den Turm, er gestaltete den Turm so, dass er genau auf 1000 Meter Höhe, die Spitze 1000 Meter über dem Meeresboden, über den Meeresboden, sag ich, über den Meeresspiegel. Nee, nicht über den See.
Stimmt, über den Meeresspiegel.
Denn 1000 Meter über dem See wäre schon sehr hoch, ja. Und es sollte auch irgendwie eine Möglichkeit zu sein für ihn, nach China zu blicken, nicht, dass er von da aus China sehen konnte, aber so symbolisch machte er es für seine Mutter. Und der Turm ist heute so eine kleine Attraktion, muss man sagen. Sticht auch so ein bisschen hervor.
Sticht sehr hervor.
Ja, richtig. Also an manchen Orten am Wanderweg sieht man ihn. Manchmal ist er dann auch wieder verdeckt durch Buschwerk oder durch Berge. Mhm. Aber richtig, er ist also so ein bisschen das Landmark von dem Sonne-Mond-See.
Würde ich genauso sagen. Also wie gesagt, ich habe ja den Fahrradtrip einmal um den gesamten See gemacht.
Ja.
Und jedes Mal, wenn man sich umschaut, ist es, da ist die Pagode. Ach, da ist die Pagode.
Ja, genau.
Da müssen wir unbedingt hingehen. Finde ich sehr, sehr empfehlenswert. Man kann, auch wenn man möchte, mit dem Bus hinfahren. Aber ich würde tatsächlich empfehlen, man nimmt das Boot mit der Fähre und fährt zu dem zum Tempel. Hm. Und von dort wandert man dann den Berg hoch. Das ist, dauert ein Stündchen. Vielleicht zwei.
Okay, viel Steigung dabei?
Schon einiges an Steigung dabei. Es ist aber auch jetzt, es ist jetzt nicht besonders schwierig, eigentlich ganz entspannt.
Okay. Es gibt ja auch so ein Luxushotel, also so ein Ressort, möchte man sagen, an einer Seite des Sees. Da war ich aber wirklich nur einmal, hab da auch Kuchen und Kaffee für teuer gegessen. Das war ja die einstige Residenz von Chiang Kai-shek und seiner Familie. Also er war nicht immer da im Sonne-Mond-See, er war ja auch hier in Taipei, aber so für die Sommerfrische oder für irgendwelche Rückzugsmöglichkeiten war das deren Residenz. Heute ein Luxushotel, ich weiß nicht, ob du da eingekehrt bist oder mal...
Oh nein. Ich bin ja Student und obwohl Taiwan vergleichsweise um einiges günstiger ist als Deutschland, wenn man vor allem auch mehr reisen möchte, will man auch ein bisschen Geld sparen. Wir haben uns, ich würde sagen, tatsächlich ziemlich... Ich weiß nicht genau den Preis, aber es war ein ziemlich günstiges Ding. Ja. Kann man sich aber trotzdem auch nicht beschweren.
Ja.
Ich habe das Ding auch gesehen. Fällt eigentlich ein bisschen auf.
Ja, es ist natürlich nicht irgendwie so hohe Türme, genau. Sondern es ist so ressortmäßig angeordnet.
Ja.
Ich war auch nur da, weil mich jemand eingeladen hatte, also zum Essen wohlgemerkt, ja. Zu so einem Kaffee und Kuchen, was auch schon ganz schön demjenigen ins Geld ging. Aber man sitzt da wirklich sehr schön am See, hat eine gute Sicht und sowas. Ja, so man ahnt schon, warum Chiang Kai-shek ausgerechnet das ausgewählt hatte, um sich zurückzuziehen. Genau, okay. Was haben wir denn noch so beim Sonne-Mond-See? Es gibt ja also auch die eingeborenen Kultur, diese Gondeln, die du erwähnt hattest.
Ja.
Die führen ja auch direkt dann Bergebenen höher auf so einen Themenpark für Eingeborene. Mhm. Der ist auch eigentlich gar nicht schlecht. Ist ein bisschen Disneyland-mäßig, aber trotzdem bringt so die ganzen eingeborenen Kulturen von Taiwan näher. Den hast du nicht besucht, oder?
Leider nicht. Ja. Dafür hat uns die Zeit nicht gereicht.
Ja.
Dafür haben wir uns halt entschieden, die Pagode anzuschauen. Aber man sieht halt eigentlich jedes Mal, wenn man die Runde macht, alle paar Stops, gibt es etwas, was halt an die Tau erinnert und halt gewisse Geschichten zu deren Kultur. Es gibt so eine spezielle, ich meine, das war eine Froschstatue. Das sind so, ich glaube, das waren mehrere Frösche, die aufeinander gestapelt waren. Mhm. Geschichte ist mir jetzt entfallen. Aber es ist halt, man merkt, es ist halt so, man versucht, das kulturelle Erbe der Tau irgendwie zu erhalten. Das Ganze verfällt aber trotzdem irgendwie schon noch dem Tourismus.
Das ist
einfach so.
Aber wenn du da so an Statuen oder so Monumente der eingeborenen Kultur, wenn du daran so erinnerst, es gibt ja vor allem eine, das Weiße Reh.
Ja.
Auf einer Insel, auf einer Seeinsel ist das, glaube ich, versteckt. Hast du da? Ich habe es auch nicht gesehen, wohlgemerkt, aber ich hörte immer wieder davon. Also es wäre irgendwie auch ein Wahrzeichen des Sonne-Mond-Sees.
Ich bin da auch bei dir. Ich habe es persönlich auch nicht gesehen. Wie gesagt, Zeit hat einfach nicht gereicht zwischen Studium und Reisen.
Ja.
Aber man kann mit dem Boot auf diese kleine Insel reisen. Die kleine Insel sieht man auch tatsächlich von überraschend vielen Orten, wie der Pagode. Ich meine, die Geschichte war ja grob irgendwie, dass das Reh sozusagen das ist, was man auf der Jagd nach diesem Reh zu diesem See gefunden hat.
Also ja, so eine eingeborene Legende. Irgendwelche Jäger hätten ein Reh, ein weißes Reh verfolgt, was sich natürlich abzeichnete im Grün. Und das hätte sie wohl zu dem See geführt und dort hätte sich dieser Stamm dann niedergelassen und das Reh haben wir natürlich nicht erlegt, weil es ihnen so ein tolles Gebiet eröffnet hatte und zu Ehren hätten sie dann diese weiße Rehstatue dahin gemacht, aber also das ist nur Legende. Richtig. Ja, was hat der Sonnenmond noch so zu bieten? So die Tierwelt, hast du die so ein bisschen erkundet?
Erkundet ist vielleicht ein bisschen, ist ein interessantes Wort dafür. Es gibt sehr viele Schilder, die einen vor der Tierwelt warnen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es besonders gefährlich ist.
Ja.
Man sollte aber vor allem vor Nachteinbruch darauf aufpassen. In Taiwan sind Schlangen nachtaktiv und auch Spinnen. Zumindest Spinnen und Schlangen gibt es sehr viele in Bergen und der Sonne-Mond-See ist von Bergen umgeben. Mhm. Wenn man also die Reise drumherum macht, nach Sonneneinbruch ist ein bisschen gefährlicher. Was aber auch sehr interessant sind die Affen.
Genau,
die die trifft man auch nicht unbedingt selten auf dem Weg. Das sind auch so kleine Rabauken.
Ja, richtig, ja. Nee.
Die
wissen ja, du hast zu essen dabei, das wissen die aus Erfahrung von Touristen genau. Und ja, werden dann auch leicht übergriffig, ja.
Ja, und nicht nur übergriffig. Ich meine, zum Glück waren wir auf dem Fahrrad. Ich glaube, mein einer Freund wäre fast von dem ein bisschen angegriffen worden.
Aha, okay.
Die können teilweise, wenn man Pech hat, aggressiv werden, aber solange es nicht zu Fuß ist, entspannt.
Hm.
Und auch auf den Wanderpfaden eigentlich findet man da nicht besonders viel. Das ist halt wieder dann sehr touristisch.
Ja.
Aber wie gesagt, auch wenn man mit dem Fahrrad fährt, vor allem die abgelegenen Orte zwischen Tempeln, dort wo vielleicht nur Straße ist für ein Stündchen, dort findet man besonders viele Tiere. Und wenn man Pech hat, kann man sich dort auch sehr, sehr hässliche Insektenbisse mitnehmen.
Ja, genau. Ja. Hoffen wir das mal nicht. Niklas, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch und wünsche noch allen deutschsprachigen, Taiwan interessierten Zuhörern in der Welt einen schönen Tag. Niklas, willst du noch wen grüßen?
Vielleicht höre ich es meine Familie, aber die werden das. Ich vermute nicht, dass sie das hören. Die sind nicht so interessiert am Raum Asien.
Ach so, okay. Sind die gegrüßt und damit tschüss aus Taiwan.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 13. Dezember 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Triendl.